Er lehnte aber das Angebot 1920 ab zu seiner Habilitation, weil er sich nur der jüdischen Bildungsarbeit widmen wollte in Europa. Und ganz wichtig ist im Hinblick auf Franz Rosenzweig und Martin Buber auch, dass sie zusammen die Bibel aus dem Hebräischen ins Deutsche übersetzt haben. Franz Rosenzweig hat die endgültige Fassung nicht mehr miterlebt. Martin Buber hat das Werk vollendet. Zu Martin Buber, er ist 1878 geboren und 1965 gestorben. Entschuldigung. Er war Doktor der Philosophie und Kunstgeschichte. Er hat aktiv mitgearbeitet in einer zionistischen Bewegung. Für ihn war aber nicht wichtig ein eigener jüdischer Staat, sondern einfach das kulturelle Ausleben in Deutschland der jüdischen Kultur. Ups, mal zurück. Für ihn war auch der Zionismus die Besinnung auf die geistig-religiösen Wurzeln des Judentums, wie gesagt, nicht eines eigenen jüdischen Staates primär. Er hat 1923 einen Lehrauftrag angenommen an der Universität Frankfurt. Vorher hat er dann auch aufgehört, dort zu lehren. Offiziell wurde ihm aber 1933 die Lehrerlaubnis entzogen. Und 1961 hat er, wie gesagt, die Bibel dann vollständig übersetzt. Ja, so viel zu Martin.
Einer, der mehr oder weniger für sowas wie einen binationalen Staat eingetreten ist. In der Zeit, in der er in Frankfurt gewirkt hat, lebte er in Heppenheim an der Bergstraße. Und falls Sie das näher interessiert, da gibt es auch heute noch, das finden Sie im Netz oder auf dem Foto, ein Martin-Buber-Haus mit einem kleinen Museum, wo Sie sich dann noch näher informieren können. Er selbst kommt aus Lemberg, also noch geboren im ehemaligen österreichisch-ungarischen Kaiserreich, kommt aus einer sehr frommen Familie, war aber persönlich religiös, aber nicht orthodox, also hat sich überhaupt nicht an die religiösen politischen Meinungen gehalten, aber eben neben seinen pädagogischen Schriften ist er eben nicht nur durch diese Übersetzung der Bibel bekannt geworden, sondern dadurch, dass er viele religionshistorische und religionsphilosophische Schriften geschrieben hat. Er hat auch volkstümliche Erzählungen gesammelt und mit zu den bekanntesten gehören die Erzählungen der Hasidim, also dieser sehr orthodoxen Juden im 18. Jahrhundert, darüber hatten wir geredet. Wer, das kann man auch noch sagen, nicht nur pädagogische Schriften, also an und für sich auch verfasst hat, sondern durch seine Mitarbeit in den verschiedenen Gruppen der jüdischen Jugendbewegung der Weimarer Republik, war er so eine Art Guru, das ist eine wichtige Bezugsperson, an dem man sich orientiert hat. Und wenn Sie mal die Gelegenheit haben, sowas.
Also das war es dann von uns. Vielen Dank.
als Professor in Marburg. Und dann, nachdem er schon längst emeritiert gewesen ist, hat er ein wichtiges religionsphilosophisches Buch geschrieben, Religion der Vernunft aus den Quellen des Judentums. Daran ist für unseren Zusammenhang interessant, dass er da als einer der ersten Philosophen überhaupt so etwas wie eine Theorie des Mitmenschen entwickelt hat. Das hat er dann über das religiöse Gefühl des Mitleids zu entwickeln versucht. Daran schließen diese beiden Leute, Buber und Rosenzweig, an, dass man die Philosophie nicht mehr nur, wie das noch die idealistische Philosophie gemacht hat, aus dem Subjekt herausdenken muss, sondern aus der Korrelation zum Mitmenschen. Und für Buber, wenn er sich mit der jüdischen Religion und der biblischen Theologie beschäftigt hat, war immer ganz wichtig, dass das Verhältnis von Mensch und Gott ein wechselseitiges ist und das entsprach einer Strömung nicht nur in der jüdischen, sondern auch in der christlichen Philosophie, die sogenannte Dialogphilosophie, dass nämlich Menschen auf Intersubjektivität angelegt sind. Buber hat das dann in einer späteren Schrift so erläutert, dass er sagt, es gibt in der Sprache zwei Urworte oder zwei Urrelationen oder Korrelationen, ich, du und ich, es. Eine sprachphilosophische Betrachtung. Und von dieser sprachphilosophischen Betrachtung aus hat er dann versucht, sowohl die Gottesbeziehung zu klären, als auch, und das ist dann jetzt eben pädagogisch wichtig geworden, die Ich-Du-Beziehung. Dann spricht er vom Dialog. Dialog heißt auf Deutsch Zwiesprache, heißt nicht, dass da nur zwei dabei sein dürfen. Also heute hören wir ja öfters christlich-jüdischer Dialog oder christlich-muslimischer Dialog und dann, wenn Juden, Christen und Muslime zusammen sind, redet man vom Trialog. Aber Dialog heißt eigentlich nur Zwiegespräch und die These bei diesen Philosophen ist, dieses Zwiegespräch ist offen. Wer mit anderen spricht über etwas, riskiert sich damit immer auch auf. Und also Buber hat versucht, von daher dann auch pädagogische Beziehungen zu entwickeln. Und zwar so, dass der Zögling dem Erzieher nicht als ein Objekt gegenübersteht, das zu bearbeiten sei, sondern als ein Dialogpartner. Und die andere Persönlichkeit, über die wir gesprochen haben, ist also Franz Rosenzweig. Das ist eigentlich noch spannender. Also der wächst, also der wird 1886 in Kassel geboren, in einem deutsch-jüdischen Milieu, in dem fast alle seine Freunde inzwischen zum Protestantismus übergetreten sind. Er stand auch kurz vor diesem Schritt. Dann kommt er 1913 in Berlin in eine Synagoge zum Versöhnungsgottesdienst, ist davon so überwältigt, dass er sagt, ich bleibe also Jude. Dann kommt er nun also 1914, nachdem er dieses Buch auch geschrieben hat, der Segen der Staat, also daran gearbeitet hat, wird er dann eingezogen. Im Ersten Weltkrieg kämpfte er an der mazedonischen Front und hat dort sein religionsphilosophisches Hauptwerk geschrieben, Der Stern der Erlösung. Das ist eine Philosophie des Verhältnisses von Judentum und Christentum. Kommt dann nach Frankfurt, gründet, das haben wir gehört in dem Referat, das Frankfurter jüdische Lehrhaus und ist enorm tätig. Erkrankt allerdings schon früh und das war schon sehr heroisch, also er hat so eine chronische Muskellähmung gehabt, war also immer völlig klar bei Verstand, aber konnte sich eben immer weniger bewegen, hat trotzdem mit Buber an dieser Bibelübersetzung und an anderen Übersetzungen gearbeitet. Und er ist wichtig, weil er noch vor dem Ersten Weltkrieg sich an diesem Hermann Cohen abgearbeitet hat, dem hat er einen Brief geschrieben unter dem Titel Zeit ist für eine Erneuerung jüdischer Erwachsenenbildung. Und dazu muss man auch wieder für den allgemeinen Zeithorizont wissen, dass in der Zeit kurz vor dem Ersten Weltkrieg Und in der Zwischenkriegszeit, also in der Weimarer Republik, es sowas wie eine Erwachsenenbildungsbewegung gibt. Dass er sowohl aus der deutschen, aus der christlichen, aus anderen Jugendbewegungen viele Initiativen entstehen, auch Leute, die schon im Beruf und älter sind, zu Bildungsveranstaltungen zusammenzurufen, die niedrigschwellig sind und von den Beteiligten selbst mitgesteuert werden. Das ist dann früher oder später natürlich wieder in Institutionalisierungen überführt worden. Aber der Anspruch war schon, dass Menschen frei miteinander reden sollen. Und wir hatten ja auch schon im vorigen Semester darüber geredet, dass es in der jüdischen Religion drei Schwerpunkte gewissermaßen des Lebens dieser Religion gibt. Die Gottesdienste in der Synagoge, erstens das Familienleben zu Hause und eben drittens das gemeinsame Lernen. Und es gibt einen Traditionsstrom in dieser Tradition jüdischen Lernens, wo es nicht so sehr Autoritäten gibt, die gab es immer auch, sondern ein wechselseitiges, nun würde man mit Buber wiederum sagen, dialogisches Verhältnis. Ein Name ist noch gefallen, Ernst Simon. Und Ernst Simon und Martin Buber haben nach 1933, nachdem die Juden in Deutschland stark unter Druck gekommen sind durch die rassistischen Nürnberger Gesetze, durch Steuergesetze, die die Juden quasi ausgeraubt haben unter dem Deckmäntelchen staatlicher Regulationen. Sie konnten aber immer noch in Deutschland leben und sind aus allen anderen deutschen Verbänden ausgeschlossen worden, durften aber noch eine Zeit lang ihre eigenen Organisationen aufrechterhalten. Und so haben dann Buber und dieser Ernst Simon noch eine sehr intensive Erwachsenenbildungsphase in den 5 Jahren von 33 bis 38 gehabt, wo sie dann zum Teil assimilierte deutsche Juden, die durch den Nationalsozialismus zum Teil sogar gegen ihren Willen auf das Judentum zurückgestoßen worden sind, versucht haben, mit dieser, das haben wir im Referat gehört, mit dieser Tradition wieder vertraut zu machen. Ernst Simon, der dann später auch Professor in Jerusalem war, hat über diese Zeit ein Buch unter dem Titel Aufgang im Untergang geschrieben. Das endet alles, wie Sie wissen, 1938, nach dem 9. November 1938, nachdem die Nationalsozialisten die Synagogen angezündet haben, sind die deutschen Juden verstärkt zur Auswanderung gezwungen worden und sind auch freiwillig in Anführungszeichen weggegangen. Vor 1933 lebten in Deutschland ungefähr 500.000 Juden. Bis 1938 ist etwa die Hälfte emigriert in die USA, nach England und auch nach Palästina. Es blieben 250.000 übrig, meist ältere Menschen, die nicht mehr in der Lage waren, wegzugehen. Und die sind fast alle umgebracht worden. Und wenn Sie hier durchs Westend oder sonst wohin gehen, durch Frankfurt, dann werden Sie immer mal wieder diese in den Boden eingelassenen Stolpersteine sehen. Und da können Sie so ein bisschen das Schicksal dieser meist älteren Menschen, die nicht mehr weggehen konnten, nachverfolgen, die dann meistens ab 1942 in irgendwelche Ghettos in Osteuropa verschickt und dann dort umgebracht worden sind. Also Ernst Simon, Aufgang im Untergang. Und die Idee war, im Zuge der allgemeinen Volkshochschulbewegung ein Lernen auf Augenhöhe im Sinne der Tradition zu gestalten. Und das hat bei vielen dazu geführt, dass sie diese jüdische Tradition neu aufgenommen haben oder wo auch nicht, das kann man schon sagen, haben diese Lehr- und Lerninstitutionen den Leuten in einer sehr außerordentlich bedrängten Zeit geholfen, einen Rest an Selbstbewusstsein aufrechtzuerhalten. Und dieses Motiv werden wir jetzt im Folgenden Referat höre, natürlich unter massiv verschärften Bedingungen, denn es war sicher nicht einfach, in einer antisemitischen Umgebung, also wie im nationalsozialistischen Deutschland, sowas wie jüdische Bildungsarbeit zu vollziehen. In einem Konzentrationslager, was nicht identisch ist mit einem Vernichtungslager, da werden wir sicher noch drauf kommen, war das natürlich nochmal sehr viel schärfer. Und wir hören jetzt ein Beispiel jüdischer Bildungsanstrengungen aus dem Konzentrationslager Theresienstadt.